Als ich mich auf diese Botschaft vorbereitet habe, habe ich plötzlich eine große Traurigkeit gemerkt. Jetzt nicht eine große Traurigkeit, Mensch, heute die Leute, die du hast, da kommen einem ja die Tränen. So war es nicht, okay? Ich habe mir auch nicht gedacht, Mensch, heute du bist so ein mieser Prediger, da tropfen einem die Augendeckel. Auch das war nicht der Fall, sondern es war eher eine Art geistlicher Traurigkeit. Und zwar denke ich, dass es die Traurigkeit des Heiligen Geistes war. Dass der Herr sagt, viel zu viele meiner Kinder sind in Gebundenheit, wodurch das Gefängnis offen ist, wo sie doch eigentlich frei sein könnten. Viele sitzen in einer dunklen Zelle und wissen nicht, wie sie rauskommen. Dabei ist die Tür sperrangelweit offen. Ich kann ja sehen, wo auf unserer Gemeinde-Website die Leute mal herkommen. Okay? Also nicht alle, weil das ist mir wirklich zu mühselig, aber so die Top 10, wo die Leute herkommen, kannst du sehen. Und da sind alle möglichen Seiten dabei. Suchmaschinen natürlich, wie Google, Selbsthilfegruppenseiten, Pornoseiten, alle möglichen. Und dann habe ich auf eine Selbsthilfegruppenseite geklickt, mal hingeschaut, was die so machen und habe da Statistiken gelesen. Habe gelesen, dass 50% aller christlichen Männer mit Internetpornografie Probleme haben. Ich bitte jetzt nicht um Handzeichen oder so. Okay. 20% der Frauen. Frauen sind anders, die haben weniger Testosteron, mehr Östrogen. Na, auf die wirkt das Ganze anders. Sexualität ist für die ein anderes Thema. 20% von denen haben ernsthafte gedankliche Probleme. Möglicherweise sitzt hier heute Morgen jemand. Und du bist noch so voll von den Gedanken von gestern, von den Bildern, die du dir gestern am Computer reingezogen hast, dass die Störfunk sind. Während wir hier gesalbten Lobpreis haben, preis dem Herrn, Jeshua, siehst du alle möglichen eigenartigen Bilder vor deinen inneren Augen. Das ist eine Form von Gebundenheit. Natürlich belästigt es das mittlerweile so stark, dass du dir wünschst, du könntest es irgendwie abschütteln, du könntest es ausziehen wie ein schmutziges Unterhemd und in die Ecke feuern. Aber es haut nicht hin, es geht nicht. Okay, Gedanken, die stecken fest wie Pfeile. Und die rauszuziehen ist schwierig. Andere haben Riesenschwierigkeiten mit anderen Sachen, mit Alkohol. Du sagst, ich habe kein Problem mit Alkohol, die zwei Flaschen Wein, die ich am Abend trinke, du meine Güte, das macht doch jeder. Ja, dann gestehst du dir das halt noch nicht ein, okay? Gleichzeitig kannst du dich aber auch nicht daran erinnern, wann das letzte Mal ein Gebet von dir erhört worden wäre. Andere sind solche gewohnheitsmäßigen Lügner, dass du direkt ein Tagebuch führen musst, damit du dich erinnerst, wie du wen angelogen hast, damit du nicht die Handlungsstränge, die Erzählungsstränge verwechselst und plötzlich den einen auf die eine Art anlügst und den anderen auf die andere. Und plötzlich kommt's raus. Ihr Lieben, Sünden sind so eine Sache, wisst ihr? Sünden haben nämlich oder können ein Eigenleben entwickeln. Und der Herr möchte unbedingt, dass du frei wirst von diesen Dingen. Er hat dich zur Freiheit berufen. Es gibt für dich kein Leben im Überfluss, in der Gebundenheit. In der dunklen Gefängniszelle gibt's für dich keine Lebensfreude, keinen Frieden. Wenn du morgens aufwachst oder vielleicht am Abend in der Nacht aufwachst und dir denkst, mir sind die Zigaretten ausgegangen, dann gehst du an den Aschenbecher, popelst die Kippen auseinander, tust diesen versifften, dreckigen Tabak auf dem Tisch und überlegst dir, Mensch, jetzt habe ich keine Zigarettenpapiere. Und den Nerv, eine Bibelseite, die sind ja auch dünn, ja, zu nehmen, den hast du dann doch nicht. Also nimmst du was anderes. Klopapier ist ungeeignet. Und so treibt dich dieses Problem um, schau. Na, aus der Hand rauchen kannst du auch nicht. Das täte weh und außerdem ist auch kein Loch im Daumen. Was machst du jetzt? Und irgendwie findest du dann doch eine Möglichkeit, ja, ein welkes Zimmerblumenblatt. Ne, von der Yucca-Palme nimmst du dir, rollst es zusammen, rollst mit einem Bindfaden noch zu und stillst dann deine Nikotinsucht. Ihr Lieben, das ist nicht Freiheit, von der der Herr spricht. Du sagst, Mensch, Heunle, du schilderst das so bildreich. Rat mal, warum? Es ist nicht so, dass meine Frau mich immer wieder erwischt, ja, wie ich in den Kamin hinein rauche daheim. Okay, dass es niemand riecht. Das ist lang vorbei. Ich habe 1984, vor wie vielen Jahren, 26 Jahren, aufgehört zu rauchen. Aber es war ein Geeier, sage ich euch. Aber jetzt bin ich frei, preis immerhin. Jetzt kannst du die dicksten Fetzen Zigarren und Havannas und alle möglichen Sachen von mir abbrennen und so. Das juckt mich überhaupt nicht, okay? Aber passt euch mal zu, heute ist Geburtstag, da kannst du doch mal Havanna mit rauchen. Du hör zu, der Herr hat mich seinerzeit befreit, übernatürlich befreit. Ich habe nicht den Nerv, ihm jetzt Havanna-Rauch ins Gesicht zu blasen. Okay? Andere können das, andere machen das. Habe ich nicht den Nerv dazu. Ich denke mir, Herr, ist ja fast so, versteht er, wie jemand rette dich vom Abgrund, zieh dich da mühselig wieder raus und du springst dann extra nochmal. Versteht ihr, man kann es auch übertreiben. Krawatten sind lästig. Wisst ihr was? Ich hoffe, dass es im Himmel keine Krawatten mehr gibt. Das verstehst du jetzt nicht. Kilian wird es verstehen. Aber obwohl der Kilian, der schaut eigentlich recht entspannt aus mit der Krawatte. Wer hat noch Krawatte an? Wink mal. Keine mehr. Was mache ich mit dem Ding, sag mal? Ihr bringt mich jetzt wirklich zum Nachdenken. Naja, okay. Schau, das Problem ist folgendes, dass Sünde ein Eigenleben hat. Es gibt noch andere Sünden. Wisst ihr, es gibt Alkoholismus, erkennt man als Sünde, weil er zerstörerisch wirkt. Aber es gibt auch noch andere Sünden. Es gibt zum Beispiel die unheilbare Arroganz. Ich kenne kein Entzugsheim für Arrogante oder für Geizige. Wisst ihr, dass das auch eine Sünde ist? Es gibt keine Therapien für solche Leute. Mensch, ist das jetzt so ruhig, denn man hört fast. Wenn du an Freiheit interessiert bist, dann hat der Herr heute Morgen gute Botschaft für dich. Wir wollen das aber zunächst einmal aufrollen aus der Bibel heraus. Und lasst uns mal aufschlagen zum Römer-Evangelium, zum Römerbrief Kapitel 7. Übernatürliche Befreiung gibt's. Und die kommt, wenn du bestimmte Schritte beschreitest. Und die werde ich dir heute noch mitteilen. Aber das heißt nicht, dass du deswegen, nur weil du diese Schritte weißt, dass du dann deswegen befreit wirst. Heißt nicht, dass du dann tatsächlich frei sein wirst. Du musst nämlich auch frei sein wollen. Das ist ein Riesenunterschied. Und keiner ist so taub wie der nicht hören will. Und keiner wird befreit werden, wenn er nicht Befreiung haben will, wenn er seine Sünde liebt. Du musst nur bei Sünden bedenken, dass sie wie die alten Fliegerbomben sind. Ich habe das neulich einmal gelesen. Es gab im Zweiten Weltkrieg Fliegerbomben von der englischen Luftwaffe und von den Amerikanern weiß ich es nicht, aber von den Engländern, die sind übers Ruhrgebiet niedergegangen. Die Deutschen saßen in ihren Luftschutzbunkern, nachdem die Deutschen also London bombardiert haben, kamen die Engländer und haben gedacht, was ihr könnt, können wir auch, und haben Deutschland bombardiert. Und da waren Bomben dabei, die nicht explodiert sind. Und ich weiß von einem Mann, der später Pfarrer geworden ist, oder der war damals schon Pfarrer, den hat man in so einen Hinterhof reingeführt und da hat man ihm eine Riesenbombe, so eine Fliegerbombe gezeigt, so ein Riesenteil, Zentnerbombe, ja, oder mehrere Zentner, Tonnenbombe. Dann hat er gemeint, ah ja, ein Blindgänger. Und dann hat der fachkundige Soldat gemeint, nein, hör mal hin. Da haben sie die Mund zugemacht und die Ohren auf und dann haben sie haben sie es tickern hören. Es war eine Zeitbombe. Die Bomben sind gefallen und nicht explodiert. Während diese Bomben gefallen sind, sind die Leute in den Luftschutzbunkern gesessen. Und da waren sie sicher, wenn das Ding explodiert wäre, wäre nichts passiert. Aber jetzt ist eine Zeituhr da drinnen. Jetzt kommen die Leute aus ihren Luftschutzbunkern wieder raus und sagen, tja, ein Blindgänger, und setzen sich vielleicht noch drauf und lassen ein Bild von sich machen, na, wie sie da sitzen, und wissen nicht, dass sie auf einem Teil sitzen, das jeden Moment in die Luft gehen kann und sie ins Jenseits befördert. So ist Sünde, weißt du? Sünde kann rumliegen wie ein Blindgänger. Nur weil Gott Sünde nicht sofort straft oder weil nicht sofort irgendwie was passiert. Weil du mit einer Qualmerei nicht sofort Lungenkrebs bekommst. Weil du mit einer Pornosucht nicht sofort deine Ehe ruinierst. Du hast vielleicht plötzlich alle möglichen Anwandlungen und deine Frau wundert sich, Mensch, was will er denn jetzt? Wenn du das jetzt nicht verstanden hast, denk nicht weiter drüber nach. was jetzt? Aber es kann sein, schau, dass plötzlich eben Sachen passieren, die du nicht mehr unter Kontrolle hast. Ihr habt von den sogenannten Amokläufern gehört. Das sind meistens jugendliche Computerspieler, ne, die Pumpguns und Wurfsterne und lauter so Zeugs haben und dann in ihre Schule gehen und dort wild um sich schießen, bis sie dann halt von der Polizei erschossen werden. Aber jetzt vor einigen Tagen hat eine Rechtsanwältin, eine Akademikerin aus Lörrach, Lörrach ist ungefähr so groß wie Schweinfurt, ist die amok gelaufen, wenn man mal so will. Hat ihr Kind ihren Mann getötet, hat auf der Straße einen Pfarrer erschossen, einen Baptistenpastor, also getroffen hat sie ihn, und einen anderen Passanten, ist in ein Krankenhaus gegangen, in die Gynäkologie, wo man Kinder kriegt, und hat dort einen Pfleger erschossen, also Entschuldigung, meine Damen und Herren, das ist doch überhaupt nicht das gängige Bild von einem Amokläufer. Die gehen normalerweise an ihre Arbeitsstellen und lernen da ihre Pumpguns aus. Sofern sie überhaupt welche haben. In Deutschland hier haben ja nur die Verbrecher Waffen. Die Deutschen haben ja keine, dürfen ja keine haben. Ist ja ganz gut so, wer weiß, wenn die plötzlich ausflippen. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass diese Frau dann tatsächlich wahllos um sich geschossen hat. Und du denkst dir, kein Mensch hat eine Erklärung dafür. Ich sagte, ich habe eine ganz primitive Erklärung dafür. Die Zeitbombe, die in ihr getickt hat, die Zornbombe, okay, die Hassbombe, die in ihr getickt hat, die ist endlich explodiert. Schau, wenn du jemanden hassen tust, wenn du ständig Vernichtungsgedanken über einen anderen hast, dann bist du nicht frei, meine Güte, dann bist du gebunden. Und irgendwann gibt's einen Auslöser und die Bombe geht hoch und Menschen sterben. Du, wenn es eine Akademikerin machen kann, die hat sich eine 22er, ihr Lieben, 22er sind Erbsen, das sind Mini-Dinger. Also Kaliber, ich weiß nicht, ob ihr wisst, von was ich rede. Die Frau hat mit Kaliber 22 auf andere geschossen. Du musst dir eine direkte Kopfschuss geben, damit das überhaupt einen Schaden anrichtet. Ich weiß von Polizisten, die haben 12 22er im Körper gehabt und haben das sogar überlebt. Also das ist ganz eigenartig, was da manchmal den Leuten vor sich geht. Wo die jetzt die Waffe her hat, das weiß ich auch nicht genau, die war mal Sportschützin oder so, aber 22 ist keine gefährliche Waffe. Mit einer 45 ist das was anderes. Da, wenn du auf einen kleinen Baum schießt, dann fallen die um. Ich meine, dann haut's die weg. Weiß ich, habe ich nämlich schon gemacht. Mit einer 44er Magnum auf einen Baum getroffen. Okay, du konntest dann an den Baum hingehen, das war so ein 15 Zentimeter Baum, konntest hingehen, konntest schauen, vorne ein kleines Loch, hinten ein großes Loch, dann hast du gedrückt und dann ist das Ding umgefallen. Solche Sachen sind gefährlich, aber die gibt es ja, die werden ja bei uns gar nicht zugelassen, solche Sachen. Oder die sind extrem reglementiert. Wie gibt es das, dass plötzlich jemand so ausrastet? Sünde. Hass, der in den Leuten schlummert, bis er explodiert. Ihr Lieben, wir müssen schauen, dass wir innerlich frei sind. Gott ist ein Befreier und ein Erlöser. Und er befreit dich von deiner Pornosucht, von deiner Nikotinsucht, deiner Alkoholsucht, deinem Zorn, deinem Hass, all diesen Dingen. Das kann er, das macht er, das will er. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das vonstatten gehen könnte. Zunächst einmal die geistlichen Grundlagen über das, was ich jetzt noch ausführen werde hier. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du das, was du nicht darfst, ganz besonders willst? Ist das richtig? Du willst immer, was du nicht haben kannst. Das willst du unbedingt. Und wenn du es dann hast, langweilst dich. Und dann denkst du dir, das ist es jetzt. Du spinnst auf ein bestimmtes Auto. Bist vielleicht ein Jugendlicher und willst unbedingt mal so einen Sportwagen haben, so ein Cabrio, das man aufmachen kann und mit dem man dann fahren kann, Wind im Haar, versteht er? Born to be wild, Jumba. Willst du unbedingt mal haben, weil das ist es. Dann hast du Lebensgefühl, dann hast du Lebensfreude, dann geht's ab. Und du arbeitest und du sparst und du machst und du tust. Fährst nie in Urlaub und gehst da nie groß irgendwie zum Essen, wenn dann bei McDonald's, obwohl das jetzt auch nicht unbedingt billig ist. Und dann hast du das Geld beisammen, kaufst dieses Auto, setzt dich rein, fährst und stellst fest, kaum dass du auf der Autobahn bist. Es bin immer noch ich, der hier drin sitzt. Und so toll ist es eigentlich auch nicht. Das ist natürlich nicht neu, das Auto, sondern gebraucht, aber da hat so ein Kratzer und hier und das Leder schon ein bisschen abgewetzt und so weiter. Und plötzlich fährst du und dann siehst du einen Alfa Romeo vorbeifahren. Und du weißt, vergiss deinen Mazda, du brauchst einen Alfa. Weißt du, du willst immer haben, was du nicht haben kannst. Das musst du wissen, dass das ein Trick ist. Es ist nämlich so, dass Paulus Folgendes schreibt. Ich sage es zunächst mit eigenen Worten. Jeder Mensch, der geboren wird, hat drei Erzeuger. Vater, Mutter und Gott. Mama und Papa sind zuständig für den Geist, für den körperlich-seelischen Bereich. Und Gott erzeugt deinen Geist, deine Persönlichkeit und gibt sie dir. Deine Persönlichkeit. Du bist okay. Der Herr hat dich gewollt. Dann bist du also jetzt geboren und bist einzigartig und bist vor Gott lebendig. Deswegen ist es so, dass wenn du dich über Kinderbetten beugst, merkst du die Unschuld und die gute Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist. Du beugst dich über ein Baby drüber und du merkst irgendwie Gott. Okay? Den Frieden, die Ruhe, dieses Angenehme, Unschuldige, das merkst du. Warum? Dieses Wesen ist geistlich lebendig. Da ist noch keine Sünde da, da ist noch nichts. Wenn dieses Kind sterben würde, wird es sofort in die Gegenwart Gottes gehen. Okay, und dann wächst dieses Kind auf und dieses Kind kann auch nicht schlecht und gut voneinander unterscheiden. Es tut Dinge, aber seine Sünden, seine Missetaten werden ihm nicht zugerechnet. Einfach, weil es noch zu klein ist, um diese Dinge zu verstehen. Der Tag kommt aber, wo der Kleine oder die Kleine von Vater oder Mutter genau gesagt bekommt, dies, das oder jenes darfst du nicht tun. Und das, was du nicht tun darfst, ist immer extrem interessant. Deswegen sind Zigaretten so interessant für 14-Jährige, 13-Jährige. Weil sie das nicht dürfen, versteht ihr? Der Ruch des Verbotenen. Du denkst dir, du meine Güte, Ruch des Verbotenen, hör mir auf mit dem Quatsch. Du blickst jetzt da vielleicht durch, aber die Kinder, für die ist das was Besonderes, dürfen wir nicht. Oder Alkohol trinken. Boah, wir kaufen uns eine Flasche Schnaps, Apfelkorn oder wie man das sagt, ja, und setzen uns in den Wald und trinken die dann miteinander zu dritt, zu viert, zu fünf, bis wir dann vor Begeisterung in die Landschaft düngen, ja, mit unserem Mageninhalt. Weil man es nicht darf, willst du es ganz besonders. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass dieses Kind weiß gar nicht, dass es rauchen will. Versteht ihr? Rauchen ist überhaupt nichts Besonderes. Jetzt kommen die Eltern und sagen, du darfst nicht, in dem Moment, boah, rauchen ist was Besonderes. Das Bedürfnis, das Gebot zu übertreten, das entsteht sofort. Und das ist eben das Problem bei der Menschheit. Dass eben das, was schlecht für sie ist, ganz besonders wollen. Ich lese mal ab Vers 7, zweiter Teil. Von der Lust hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Alles, was du nicht durfst, willst du jetzt ganz besonders. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Wenn die Mama nicht sagt, du darfst nicht rauchen, dann ist es Rauchen dem Kind egal. Wenn die Mama sagt, Kind, du musst rauchen, weißt du, was dann passiert? Das Kind will nicht. Kind, du musst in die Schule. Weißt du, was das Kind nicht will? In die Schule. Kind, du musst Hausaufgaben machen. Weißt du, was das Kind genau nicht will? Hausaufgaben machen. Wenn du zu demselben Kind sagen würdest, Kind, du darfst nicht in die Schule, du musst daheim bleiben. Weißt du, wo das Kind unbedingt hin will? Schmachtend den anderen Kindern im Schulbus hinterherblickt. Genau so ist es. Kind, du darfst keine Hausaufgaben machen. Du musst, was weiß ich was, Kohlenschippen im Keller, auf der Arbeit mithelfen, auf dem Feld, wir sind Bauern oder was auch immer. Na, was will dieses Kind unbedingt machen? Ich fühle mich so benachteiligt. Ich will Bildung. Bildung will ich. Dasselbe Kind, wenn es Hausaufgaben machen muss, ja, will es nicht mehr. Wisst ihr, das Interessante ist auch, wenn du in einer Diktatur lebst, zum Beispiel in der ehemaligen DDR oder in der DDR, jetzt ist ja die ehemalige, meine Güte, in der DDR. Ich war dort in der DDR und habe dort gepredigt, in der evangelischen Kirche. Die haben dort Häuser, versteckte Häuser auf dem Land gehabt, wo man sich treffen konnte. Und da waren dann 20, 50 Leute, Bibelschüler auch. Und wir haben dann Gottesdienst gemacht. Und ihr Lieben, von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends habe ich geredet, bis mir der Mund fusselig war, bis ich so heiser war. Ja, du während dem Essen, während der Pausen ständig, quasi noch durch die Klotür durch, musstest du mit Leuten reden. Ja. Allen Ernstes, ich meine, das ist kein Witz, das war wirklich ein Riesenhunger. Und du denkst dir, Mann, wenn die Westler so hungrig wären, hier sind sie so blasé, so Fekte. Ja, wenn du ankommst mit freikirchlichem Gemeindetum. Die Mauer ist gefallen. Freie Gemeinden durften entstehen. Ich ging wieder in die DDR. Wenn du sie zum Sonntagmorgen-Gottesdienst neu in die Gemeinde hast prügeln können. Alle Achtung. Ja, und dann haben sie sich die halbe Zeit über den Kohl beschwert. Also über den Honecker hat sich niemand beschwert, eigenartigerweise seinerzeit. Ja, schau, wenn du es plötzlich kannst, willst du es nicht mehr. Wenn du es nicht darfst, willst du es unbedingt. Wenn wir plötzlich eine Diktatur hätten, ja, und du nicht mehr in den Gottesdienst kommen dürftest und es irgendwie was Gefährliches wäre, hey, die Bude wäre krachvoll, ich garantiere es euch. Was jetzt nicht heißt, dass ich mir wünsche, ja, Herr, schick uns wieder mal eine Diktatur. Ich denke, wir hatten jetzt genug. Ich denke, wir bleiben jetzt mal bei der republikanischen Verfassung. Okay. Die Sünde ergriff durch das Gebot Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Jetzt schau her, du dürfst was nicht. Bubi, rauch nicht, schädlich für dich. Was macht der Bubi? Rennt sofort und kauft sich die stärksten Zigaretten, die er kriegen kann. Rothändle. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Na, mit Teer 1,1 und was das alles für Zeug ist. Und dann hocken sie wieder im Busch und pff, oder in der Hecke irgendwo, ja, zerkratzt von den Donnengestrüppen, zerkratzte Gesichter. Pff, da. Und dann geben sie es dem anderen. Und in dem Moment, schau, wurde das Gebot willentlich und wissentlich übertritt. Gottes Gebot jetzt speziell wissentlich und willentlich übertritt. Geht das Licht Gottes aus. Es ist dein privat persönlicher Moment des Essens von der verbotenen Frucht. Du bist nicht besser als Adam, weißt du das? Du tust also deine Sünde und im nächsten Moment ist es so, dass dieses Kind geistlich stirbt. Das Licht Gottes, die Unschuld, das freundliche, sonnige, liebliche, geht plötzlich alles aus. Und im nächsten Moment hörst du die wüstesten Heavy-Metal-Töne aus dem Kinderzimmer. Es gibt ein Lied von Metallica. Wer kennt Metallica? Ist ja eine uralte Rockband mittlerweile, okay? Das Lied heißt The Unforgiven. Das ist ein extrem populäres Lied. Denen man nicht vergibt. Wisst ihr, um was es da geht? Auf den Hass der Kinder auf die Eltern, die ihnen Gebote machen. Wir vergeben ihnen nicht, denen man nicht vergibt. Habt ihr schon mal die Texte von Bushido und solchen Leuten gelesen? Oder von Eminem? Kennt ihr Eminem? Marshall Mathers? Ein Rapper, ein weißer Rapper, der es in der schwarzen Szene geschafft hat. Mama, du bist so schlecht und ... Sachen, die man nicht sagen kann in der Predigt, ja, und überhaupt eigentlich nicht. Und Mama, ich, auf Englisch jetzt natürlich, Mama, ich hoffe, du brennst in der Hölle, und so geht es weiter, okay? Die ganze Zeit. Wisst ihr, das sind nicht mehr die unschuldigen Kinder, die in der Wiege lagen, sondern das sind diejenigen, in denen der geistliche Tod Fuß gefasst hat. Manche nennen das Adoleszenz oder Pubertät. Ihr Lieben, es ist nicht Adoleszenz oder Pubertät, es ist der geistliche Tod, der in den Kindern Fuß gefasst hat. Und der jetzt diese toten Kinder, geistlich toten in ihren Sünden toten Kinder, denen jetzt die Kontrolle langsam aber sicher entgleitet über ihr Leben, okay? Die müssen jetzt dringend errettet werden. Und ich sage dir, wenn du so bist wie ich seinerzeit, ich hatte schon immer, seit ich denken kann, Probleme mit Impulskontrolle, okay? Wenn andere ein Bier getrunken haben, habe ich 12 getrunken. Und natürlich entsprechend gelitten. Wenn andere eine, zwei Ziggis geraucht haben, habe ich eine Packung geraucht. Wenn andere eine Tasse Kaffee getrunken haben, habe ich eine Kanne getrunken. So, wenn andere spät ins Bett sind, bin ich überhaupt nicht ins Bett. Versteht ihr? Ein Mensch mit so einer Persönlichkeitsstruktur, das ist eine offene Einladung für den Teufel, den sterben zu lassen, bevor er 25 wird. Ich kenne ja genug, habe ich euch schon oft gesagt, ja. Ich kenne genug, die gestorben sind, die genauso Impulskontrollen gestört waren wie ich. Aber ich habe einen Erlöser, preis dem Herrn. Mir ist nämlich plötzlich bewusst geworden, hey Mann, mir schwimmen die Fälle davon. Ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle. Ich habe mein Leben nicht mehr unter Kontrolle. Wenn ich so weitermache wie bisher, dann sterbe ich tatsächlich, bevor ich 25 bin. Und das ist kein schlechter Ort, wenn du beginnst, deine Sünde zu hassen. Ist kein schlechter Ort. Hör zu, du dürfst gebunden sein, solange du deine Gebundenheit hassen tust. Okay? Denn wenn du deine Gebundenheit hassen tust, dann willst du Befreiung haben. Dann schreist du zu Gott nach innerer Freiheit. Und wenn du innerlich schreist, diesen geistlichen Schrei loslässt, der Herr hört dich und er schickt einen Befreier, einen Menschen mit der Antwort. Schickt er zu dir und gibt dir die Antwort, preis dem Herrn. Oh Mann, bin ich froh, bin ich froh, bin ich froh. Ja, dass mir die richtigen Leute über den Weg kamen. Am Anfang saß ich so hagedicht im Gottesdienst, auf Drogen und so weiter. Ich habe nichts mitgekriegt. Ich komme so an lichtblickmäßig an verschiedene Sachen noch erinnern. Ich stehe an einem Weg. Okay, jemand hat mich an der Hand und führt mich in den Gottesdienst. Hinterm Ofen wache ich auf und schaue vor, sehe den Sprecher, bin wieder weg. So, das sind meine ersten Erinnerungen an Gottesdienst. Okay? Oh, Junge, Junge, Junge. Dann bekehrst du dich und willst eigentlich gar nicht mehr jetzt Drogen nehmen, aber du bist so in dieser Szene drinnen, dass du dich einfach, du schaust ja auch nur so aus wie die, ja, dass du dich einfach mitnehmen. Ne? Du stehst am Straßenrand und willst zum Gottesdienst trampen. So Gruppe Hippies hält an, lädt dich ein, vorne in den Wald, dröhnen sich die Birne voll und du hockst mit dabei und denkst dir, na ja, jetzt muss es mir in die Hand drücken. Riechen wir halt einmal dran, ja, einmal, wird schon nicht so schlimm sein. Und zum Schluss wankst du dann in den Gottesdienst, ja, lächelst alle an wie die Katze aus Alice im Wunderland. Und alle denken sich, der ist wirklich voll Geistes. Er riecht nur nicht so. Oh, hör mir auf, du. Ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, Bubi, rauch nicht, das ist schlecht für deine Lunge. Dieses Gebot, das eigentlich gut ist, das ja Recht hat, dies erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe, sagt Paulus. Die Sünde kommt an und sagt, das dürfst du nicht. Warum dürfst du das nicht? Weil es besonders schön ist und besonders gut ist und besonders was Besonderes ist. Und deine Mama, dein Papa und überhaupt Gott, die wollen nicht, dass du das Leben genießt. Deswegen machen dir die Verbote. Versteht ihr? Das ist die Philosophie der Sünde. Ne? I want it all, I want it now. Ich will alles, und zwar jetzt. Warten, vergiss es, für andere, nicht für mich. Derjenige, der das gesungen hat, der ist bereits vor fast 20 Jahren gestorben an AIDS, weil er alles sofort haben wollte. Ja? Ne? Und zwar jetzt. Hat er bekommen. Aber zu was für einem Preis? Okay, ich muss jetzt hier mal weitermachen. Da heißt es jetzt, das Gebot hat die Sünde hat die Gelegenheit durchs Gebot ergriffen, hat mich getäuscht. Und ich starb. Das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Aber dieses Gute ist mir zum Bösen geworden. Schau, und jetzt ist es so, dass wenn du geistlich tot bist, in dir drin eine Kraft beginnt zu wirken, nämlich die Kraft der Sünde. Das Gesetz der Sünde heißt es in der Bibel. Das Gesetz der Sünde und des Todes. Jetzt hast du also eine Sünde getan und jetzt ist es so, dass du unweigerlich halt auf deinen Untergang zuarbeitest, nach und nach mit mehr und mehr Sünden. Solange deine Sünden nicht vergeben werden, sind die zur Last, die hängen dir wie ein Albatros um den Hals, wie ein Mühlstein hängen die um den Hals. Belasten dein Leben immer mehr, machen dich immer unfreier, bis du zum Schluss eine unfreie, verklemmte Person bist, der das Leben keinen Spaß macht. Der Herr will das nicht. Der Herr will, dass du völlig frei bist. Mei, mei, mei. Gut. Na, und dann ist es zum Schluss so, am Anfang rauchst du noch freiwillig und du kannst es jederzeit aufhören. Aber irgendwann ist es dann so, dass du dich so daran gewöhnt hast, dass ein Zwang beginnt zu herrschen. Ein Zwang. Na, du trinkst, weil es einfach gute Stimmung macht. Und dann trinkst du jeden Tag, weil es jeden Tag gute Stimmung macht. Und ein bisschen mehr ist ein bisschen besser. Und zum Schluss stellst du fest, du hast seit 2 Jahren jeden Tag 5 Bier getrunken und denkst dir gar nichts dabei. Und kommst dir gar nicht mehr und empfindest einen Mangel, ja, dir fehlt was, wenn du deinen Pegel nicht hast. Da bist du dann auf dem Weg zum Alkoholiker. Ich meine, ich habe auch schon in Büros gearbeitet, ich weiß, was sich hinter manchen Aktendeckeln versteckt. Ne, Schnapsflaschen, Whiskyflaschen und so weiter. Und dann sagt jetzt Paulus, jetzt bin ich unter die Sünde verkauft. Jetzt plötzlich zwingt mir die Sünde mein Verhalten auf. Jetzt muss ich Dinge tun, die ich eigentlich gar nicht tun will. Am Anfang klupsche ich nur mal ganz kurz, komme ich aus Versehen auf so eine Pornoseite und denke mir, naja, ich schaue sowas nicht an, muss ich also diesmal genau studieren. Und dann schaust du genau, was die ja alles für komische Sachen machen. Und am nächsten Tag kommt dir der Gedanke, naja, könntest du ja mal schnell vorbeischauen. Und dann geht es ruckzuck, bei Pornografie geht es blitzschnell. Okay, und dann hängst du an diesem Zeugs dran und stellst fest, nicht mehr was ich will, tue ich, sondern was ich nicht will, das tue ich. Was ich hasse, sagt Paulus, das übe ich aus. Und Vers 17, nun vollbringe nicht mehr ich es, sondern das, die in mir wohnende Sünde. Die Sünde hat in deinem Leben ein Eigenleben bekommen und jetzt dominiert sie dich. Jetzt befiehlt sie dir Rauch und du sagst, ja Sünde, rennst raus so schnell wie du kannst, versteckst dich irgendwo, pff, qualmst deine Ziggi, kommst wieder rein. Wir hatten mal Gottesdienste, eine Reihe von Gottesdiensten. Ich gehe aufs Klo, okay? Es passiert sogar Pastoren manchmal. Ich gehe rein und was sehe ich da? Eine ganze Reihe von Leuten. Krawatte, steht Jesus drauf und der Flachmann in der Hand. Wieder zu. Und du, hey, das waren 5 Leute oder so, die sich da, versteht ihr, die da im Herrenklo waren und vor sich hingesoffen haben. Ich habe mir gedacht, wow. Ja klar, die Sünde befiehlt, ab ins Klo süffeln und du rennst, versteckst deinen Teil wieder, ja, deinen Flachmann. Dann bist du unter die Sünde verkauft und dann bist du ferngesteuert und rennst halt auf dein Verderben zu. Ne? Paulus sagt, ich vollbring's nicht mehr, sondern die in mir wohnende Sünde. Meine Güte, du leidest unter Kontrollverlust. Denn ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Du weißt vielleicht, Mensch, ich sollte eher in mein Bett. Ich gehe jeden Tag um 12:30 ins Bett, komme dann morgens nicht raus. Ich möchte gern früher ins Bett, aber ich schaff's nicht. Ich kann einfach nicht, bring's nicht fertig. Auch eine Art von Gebundenheit. Dein Fleisch dominiert dich. Dein Fleisch soll dich nicht dominieren, sondern dein Geist. Paulus ruft aus, nachdem er das noch wortreich beklagt. Und er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Denn jetzt kommt der letzte Vers von Kapitel 7. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. In anderen Worten, Jesus macht dich frei von diesem Leib des Todes. Jesus macht dich frei von diesen Gebundenheiten. Jesus zerbricht die Macht der Sünde, die Macht der schlechten Gewohnheiten und er macht dich frei. Na, du sagst jetzt vielleicht, ja, im Kopf stimme ich dem zu, aber ich bin trotzdem noch gebunden. Die Wahrheit ist, die wirkliche Wahrheit ist, dass du frei bist. Deine Seele und dein Fleisch haben es nur noch nicht kapiert. Die wissen es noch nicht, aber in Wirklichkeit bist du frei. Die Gefängnistür ist offen, du bist, sag mal mit mir, ich bin frei. Absolut frei. Wie ein Kind Gottes. Wie der Herr selber. So frei bist du. Und auch wenn du im Moment vielleicht sagst, hey, ich sehe kein Land, ich bin so tief in meinen Schwierigkeiten, ich sehe kein Land. Hey, Jesus macht dich frei. Jesus setzt dich frei, preist dem Herrn. Paulus sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus und seinen Herrn. Ich diene nun selbst mit dem Sinn Gottes Gesetz, erkenne, was richtig ist, mit dem Fleisch aber das Sündegesetz. Aber jetzt, wo ich Jesus angenommen habe, als meinen Erlöser und meinen Erretter, jetzt bin ich geistlich von Neuem geboren. Das Minus der Sünde ist raus aus mir, jetzt ist das Plus Gottes da, jetzt habe ich das Wesen und die Natur Jesu Christi von Nazareth selber in mir. Halleluja. Die muss ich jetzt nur entfalten dürfen, versteht ihr? Diese Natur muss ich jetzt entfalten dürfen. Kapitel 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht. Vom Gesetz der Sünde und des Todes. Du bist frei. Mai, mai. Denn das dem Gesetz Unmögliche, also den Geboten Unmögliche, das hat der Herr gemacht. Er hat die Sünde, deine Sünde ans Kreuz genagelt und hat dir neues Leben gegeben. Okay, und jetzt kommen wir mal zu ganz, ganz klaren Punkten. Wie du von deiner Gebundenheit frei werden kannst. Interessiert es irgendjemanden außer mir? Gut. Ich gebe euch jetzt noch eine Reihe von Punkten. Übernatürliche Befreiung kommt, wenn du diese Punkte befolgst. Erstens, gestehe dir ein, dass du ein Problem hast und selber machtlos bist. Du bist machtlos dieser Sünde gegenüber. Gestehe dir selber ein, Herr, ich bin machtlos dieser Sünde gegenüber. Ich habe es schon oft probiert, diesen Dreck nicht anzuschauen. Ich habe mich schon zusammengerissen mit Willenskraft. Ich stand schon vor meinem Computer. Du nicht. Nein. Okay, und hast gekämpft. Ein paar Minuten später saß du dann doch wieder da mit solchen Riesenaugen. Willenskraft macht's nicht. Deine eigene Willenskraft macht es nicht. Du musst dir eingestehen, ich habe keine Kontrolle mehr über mich. Das ist der erste Schritt, der erste Punkt. Wisst ihr, wir Menschen lügen uns nämlich mit Begeisterung in die Tasche. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Kein Problem, kann jederzeit aufhören. Ja, die letzten 25 Jahre hast du keinen einzigen Tag aufgehört, aber völlig unter Kontrolle. Alles klar. Schau, mein Vorteil damals war, mich als Impulsmenschen, ja, mir war klar, hey, keine Chance mehr. Ich bin ferngesteuert von bestimmten Vorlieben und Trieben und so weiter und Süchten, die ich habe, und ich muss mich jetzt dringend ändern. Der erste Schritt ist also, gesteh dir ein, dass du ein Problem hast. Solange du kein Problem hast, kann der Herr dich von diesem Problem, das du nicht hast, nicht befreien. Gesteh dir ein, dass du selber machtlos bist, dass die Gewohnheit dich eisern im Griff hat. Na, lass dich nicht darauf ein, sauber zu sein vor dir selber. Wisse, viele haben Probleme. Probleme mit Geiz zum Beispiel. Gestehen sich das nicht ein, merken das überhaupt nicht. Alle anderen um sie herum merken das, sie selber nicht. Na, haben Probleme mit verschiedenen anderen Dingen. Gesteh dir ein, dass du ein Problem hast und dass diese Gewohnheit dich eisern im Griff hat. Hast, du lügst, okay? Du bist geizig und zwar aus Gewohnheit. Du qualmst, du bist alkoholsüchtig, du bist pornosüchtig. Diese ganzen Dinge, wenn sie auf dich zutreffen, gesteh dir diese Dinge ein. Erstens. Ergeb dich, in anderen Worten. Ergeb dich. Sag, Herr, ich werde jetzt nicht versuchen, nicht mehr zu sündigen, denn das habe ich schon oft genug gemacht und ich weiß es besser, aber begeh diese blöde Sünde doch immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Mache ich jetzt anders. Herr, ich gestehe mir ein, dass ich ein Problem habe und machtlos bin. Zweiter Schritt. Glaube, dass Gott durch Jesus dich wieder befreit und herstellt. Glaub, dass es für dich Hoffnung gibt. Hoffe, dass es für dich Hoffnung gibt. Okay? Sag, okay, ich sehe es jetzt in meinem Leben nicht, aber ich weiß von anderen, denen hat Gott geholfen. Ich weiß von diesem Pinguin Gottes, der Herr hat ihm geholfen. Ich lasse das gelten, ich kann das sehen. Okay? Jesus ist ein Erlöser und ich beziehe das auch auf mich. Ich glaube, dass es für mich Hoffnung gibt. Im Moment erlebst du sie noch nicht, aber du sagst dir selber, ich glaube, dass mein Erlöser lebt. Hiob sagte diese Worte, als er Riesenprobleme hatte. Krank war, pleite war. Sag mal mit mir, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es ist vielleicht nur ein Hoffnungsflackern in deinem Herzen. Aber auf dieses Hoffnungsflackern gehst du ein, das hältst du fest. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du glaubst, dass der Herr dich freisetzen wird, dass er dich befreit und wiederherstellt. Okay, das ist der zweite Schritt. Ist eigentlich ganz einfach, gell, bis jetzt. Der dritte Schritt ist folgender, ist auch einfach. Übergib dein Leben und deinen schwachen Willen ganz bewusst und mit Worten Gott. Dein Leben ist eine Art Auto. Und bei vielen Menschen ist es so, dass sie selber ihr Auto fahren und der Herr überhaupt nicht da ist. Der Herr steht irgendwo am Wegesrand. Die haben ihn irgendwo stehen lassen. Als er mal bei ihnen angeklopft hat, na, darf ich mitfahren? Haben sie gesagt, nö, und sind allein weitergefahren. Okay, das sind die Menschen in der Welt. Deren Lebenswagen lenkt der Herr nicht. Dann gibt's Christen, eine riesenbreite Masse an Christen. Die haben Jesus im Auto. Manche haben ihn auf der Rückbank, manche haben ihn auf dem Beifahrersitz. Und immer, wenn sie sich verfahren haben, drehen sie sich zu ihrem Beifahrer oder auf dem Rücksitz und sagen, helf, mach was, für was bist denn hier? So mit der Attitüde. Na, ich bin krank, komm jetzt, heile mal, du hast doch, du sagst doch und überhaupt. Und dann gibt es andere Christen, das sind diejenigen, die wirklich frei sind. Die haben die Kontrolle über sich selber verloren. Haben gemerkt, ich bin so fertig, wenn ich jetzt weiterfahre, ich fahre an den nächsten Baum mit diesem Lebensauto. Ich fahre an diesen Baum. Ich muss jetzt dringend vom Fahrersitz weg. Und dann sehen sie Jesus, wie er ihnen winkt. Und sie sind schlau genug, halten an, steigen aus, fallen vor ihm nieder und sagen, fahr du! Und der Herr sagt, okay. Und er geht rüber und hält dir die Beifahrertür auf und sagt, hier ist dein Name auf diesem Sitz. Und dann setzt du dich auf den Beifahrersitz und dann darf er fahren. Dann fährt er dein Leben. Du gibst ihm dein Leben, indem du ihm alles gibst, das ganze Lenkrad. Nicht nur das halbe. Ja, wir sind nämlich notorische ins Lenkradfasser. Herr, du willst links, ich will nach rechts. Ja, was passiert dann, wenn der Herr nach links will und du nach rechts? Ihr fahrt geradeaus vielleicht und da steht gerade ein Baum und dann? Nee. Schau, wenn du so impulsgestört warst wie ich seinerseits, du weißt, ich brauche dringend einen anderen, einen Chauffeur. Ich muss weg vom Lenker, so schnell wie es geht. Du gibst den Lenker Jesus. Du gibst ihm zunächst einmal mit Worten, gibst ihm dein Leben. Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich gebe dir meine Sexualität. Ich gebe dir meine Lungen. Ich gebe dir mein Geld. Ich gebe dir meinen Mund, der immer so viel lügen will. Herr, ich gebe dir all die Problembereiche, alles. Ich gebe dir nicht nur die schlechten Seiten, sondern auch die guten Seiten. Alles gebe ich dir. Ich gebe dir alles hin. Herr, nimm du mein Leben. Schau, das kann man nicht immer. Manche Menschen sind in ihrem Leben gerade an einem Ort, wo sie lieber selber fahren und Jesus auf dem Beifahrersitz, auf dem Rücksitz oder sonst wo haben. Nur nicht halt im Fahrersitz. Du musst erst wirklich bei den Schweinen manchmal landen, bis du den Herrn akzeptierst. Vielleicht bist du ja heute so ausgebrannt von deiner Sucht, so ausgebrannt von deinen Zwangsgedanken und so weiter, dass du endlich sagst, okay, Herr, ich lasse dieses Lenkrad jetzt endlich los. Manchmal muss es erst in den Graben gehen und du kannst nicht mehr rauskommen, bis du endlich das Lenkrad aufgibst. Und ich sage nicht, dass es der schlechteste Moment deines Lebens ist. Okay, zur totalen Befreiung brauchst du Jesus am Lenker. Lass das ruhig mal einsinken. Übergib ihm dein Leben und deinen Willen bewusst und mit Worten. Denk dran, Jesus sagt, wer sein Leben retten will, wer selber fahren will, der wird es verlieren, der wird irgendwann einen Baum fahren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Und außerdem heißt es im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 10, mit dem Herzen wird geglaubt, das war der vorige Punkt, mit dem Mund wird bekannt, Jesus sei mein Leben, der Herr meines Lebens sei mein Chauffeur. Okay, vierter Punkt. Bekenn dein Problem vor Gott. Und hör mal, jetzt wird's dramatisch. Nach Möglichkeit vor einem anderen Menschen. Im Jakobusbrief, Kapitel 5, kannst du nachlesen, da ist die Rede von Kranken, da ist auch die Rede von Sündern. Da heißt es, bekennt einander die Vergehungen, damit ihr geheilt werdet. Wir können auch sagen, bekennt einander eure Sünden, damit ihr befreit werdet. Das Wort geheilt ist das Wort für umfassende Heilung, okay? Geist, Seele, Leib, alles. Es ist gut für dich, wenn ein anderer über deine Sünde Bescheid weiß. Du sagst jetzt vielleicht, du meine Güte, das ist doch peinlich. Ja, ganz genau. Plötzlich kommt es ein wenig ans Licht. Und schau, wenn eine Wunde an die Luft kommt, dann beginnt sie zu heilen. Wenn du sie verpacken tust unter Gummi, unter diesen ganzen Abdeckungen, ja, dann kann es gut sein, dass sich das weiter ausbreitet und anfängt zu schimmeln. Aber der Herr möchte nicht, dass du schimmelst, sondern dass du befreit wirst und geheilt wirst. Bekenn ruhig dein Problem vom anderen, ja. Also von der vertrauenswürdigen Person natürlich, nicht irgendjemanden. Würde ich nie im Leben tun. Du meine Güte, wenn ich hier was mit jemandem zu besprechen hätte, dann habe ich da Freunde, da habe ich dann Pastoren, okay, denen ich mich anvertrauen würde. Und hört mal, mein eigener Vater wäre vielleicht für manche Sachen ein Kandidat. Okay, es gibt Menschen in deinem Leben, mit denen du reden kannst. Bekenne also dein Problem. Jakobus 5,16 sagt, tu das und du wirst geheilt. Und dann fünftens, ich sag's nochmal, sei willig, deine Charakter- und Willensschwäche von Gott entfernen zu lassen. Schau, wenn der Herr zu dir kommt, dann deutet er sofort auf den Problembereich. Du kannst so nachlässig werden im Sündigen. Ach, ich bin so oft durchgekommen, mich erwischt keiner. Wie die Ehebrecherin aus Johannes Kapitel 9. Am Anfang war das bestimmt dramatisch, dass sie Ehe gebrochen hat. Aber sie hat gemerkt, oh, es kommt keiner drauf. Natürlich hat die ganze Nachbarschaft davon gewusst, nur sie hat es nicht gemerkt. Ist immer nachlässiger geworden. Und zum Schluss hat sie Ehebruch getrieben, ohne groß irgendwie sich zu verstecken oder sonst was. Und gerade in dem Moment, wo sie in Flagranti war, kam eine Gruppe von Zeugen rein, hat sie ertappt. Dann hat man sie gepackt aus dem Akt heraus. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Oder stellt es euch vielleicht lieber nicht vor. Ja, hat die Frau gepackt. Ja, das jüdische Gesetz hat gesagt, 2 oder 3 Zeugen müssen die das Verbrechen sehen, damit es dann richtbar wird. Okay? Also die gab's. Und dann haben sie die Frau angebracht vor Jesus. In dem Moment ist ihre Sündenbombe geplatzt. Und Jesus kommt zu ihr und sagt zu ihr, Frau, Wo sind deine Verkläger? Und sie sagt, die sind weg. Und dann sagt der Herr, dann verklage auch ich dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Geh hin und sündige nicht mehr. Schaut, in dem Moment war die Frau so platt. Die war so am Boden zerstört. Die hat sich so geschämt. In dem Moment war sie offen für Veränderung. In dem Moment war sie offen für Jesus. Okay? Und wenn jetzt Jesus sagt, sündige nicht mehr, das ist ihr so ins Herz gefahren, die hat nicht mehr gesündigt. Zu irgendwelchen anderen Zeitpunkten, wenn jemand gekommen wäre, du sündige ihre beste Freundin vielleicht, sündige nicht mehr, man kommt dir eines Tages drauf und was dann? Und die Frau sagt, ach, niemand kommt drauf. Aber in dem Moment, als die Bombe geplatzt war, ja, als sie fertig war, als sie ertappt war, als sie sich geschämt hat, mit einem fetzen Tuch begleitet vor Jesus gezerrt wurde, da war sie bei den Schweinen, da war sie angekommen, da war sie dann bereit, ihr Leben verändern zu lassen. Das ist wieder der wichtige Punkt. Sei willig, deine Charakter und deine Willensschwächen von Gott entfernen zu lassen. In anderen Worten, liebe deine Sünde nicht. Solange du deine Sünde liebst, kann dir niemand helfen, auch der Herr nicht. Der Herr kam mal zu einer geizigen Person, die ewiges Leben haben wollte, zum reichen Jüngling. Was muss ich tun? Und Jesus sagt, gib dein Geld weg. Und der Mann sagt, oh nein, wendet sich weg und geht. Der war noch nicht bei den Schweinen, dem ging es noch zu gut. Der hat sein Geld lieber gehabt als das ewige Leben. Okay. Ein weiterer Punkt. Nachdem du anerkannt hast, ja, ich will hier Veränderung haben, musst du Gott ganz bewusst bitten. Bitt Gott mit deinen Worten, deine Charakterschwächen zu entfernen, nachdem du bekannt hast, du kannst dir selber nicht helfen. Und jetzt geht's noch weiter. Jetzt kommen die Punkte, mit denen du deinen Wunsch unterstreichst. Das ist genauso wichtig wie das, was vorher kam. Bis jetzt hat sich das nur mit dir beschäftigt. Aber nachdem Jesus jetzt in dem Fahrersitz deines Lebens sitzt, kommen jetzt noch ein paar Punkte auf dich zu. Und zwar, siebtens, mach klar Schiff in deinem Leben. Zu Leuten, die du angelogen hast. Geh hin und beicht denen und sag, hey, ich habe dir so einen Quatsch erzählt. Ich weiß von einem Mann, einem Finanzberater, der zigtausende von Mark von einer Frau genommen hat und angeblich angelegt hat. In Wirklichkeit hat er sie selber verbraten. Der hat die jahrelang, 10 Jahre lang oder so angelogen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, dein Geld wächst vor sich hin. Und plötzlich hat er Konkurs anmelden müssen und hat offenlegen müssen, ich habe dein Geld nicht mehr. Du, wenn du 70.000 Mark oder 80.000 Mark anlegst und nach 10 Jahren kommt der Schluffi und sagt, ich habe selber verbraten, da ist nichts mehr da. Du, dann kocht deine Seele. Kannst du dir das vorstellen? Und ich stand da dazwischen drin und habe da versucht zu vermitteln. Meine Güte, Leute, es ist manchmal nicht einfach. Es ist schon mehr als 10 Jahre her, okay? Und ihr kennt die Personen nicht. Deswegen kann ich da mal drüber reden. Aber solche Situationen gibt's. Und wenn du dann der Lügner bist, du, dann musst du klar Schiff machen. Dann musst du sagen, hey, ich kann dir jetzt nicht helfen, ich bin selber pleite, aber ich versuche was zu machen und der Herr wird uns helfen. Mach klar Schiff, werd willig, diejenigen, an denen du gesündigt hast, um Verzeihung zu bitten. Leute, das ist so wichtig, das ist ein wichtiger Schritt, ein ganz, ganz phänomenal wichtiger Schritt. Und für 8. Punkt jetzt, wenn du an jemanden gesündigt hast, dann mach Wiedergutmachung, wenn du das kannst. Wieder Zachäus, der als Steuereintreiber Geld erpresst hat von Menschen. Nachdem er dann Jesus begegnet ist, hat er gesagt, Herr, was ich durch falsche Anklage genommen habe, das erstatte ich 4-fach. Und die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Das war ein Geiziger, der von Gott befreit wurde, von seinem Geiz und aufgestiegen ist in die Freiheit der Kinder Gottes, preis dem Herrn. Das war jetzt Zachäus, der hat sich eingestanden, Mann, hey, ich brauche ein anderes Leben. Und er hat es bekommen. Und er hat Wiedergutmachung geleistet. 9. Acht zukünftig auf die Rechtschaffenheit deines Wandels. Denk nicht mehr nur an dich. Ich meine, da könnten wir eigentlich nochmal eine extra Botschaft drüber halten, über diese Punkte, ja, über verschiedene dieser Sachen. Machen wir vielleicht, ich weiß es nicht. Ich beende meine Botschaft jetzt gleich. Acht künftig auf dich und die Rechtschaffenheit deines Wandels. Jetzt, wo der Herr weiß, dass du ein Lügner bist oder dieses oder jenes Problem hast und du vor ihm stehst und sagst, hey, ich kann mir nicht helfen, in dem Moment wirst du was merken. Du wirst plötzlich merken, dass du die Kraft hast, nicht mehr zu lügen. Du wirst plötzlich merken, du brauchst keine Ziggis mehr nach dem Essen. Du wirst plötzlich merken, ich kann tatsächlich eine Stunde eher ins Bett. Du wirst merken, Mensch, das Bier schmeckt mir nicht mehr. Ich denke, ich lasse es heute einfach mal weg. Du hörst nach einer Pulle auf. Das wird passieren. Solche Sachen werden passieren. Solche Sachen passieren 100.000-fach. Was ich euch da jetzt gebracht habe, das ist ja nicht im Winkel. passiert, okay? Das ist ja keine esoterische Einsicht irgendwo am Rande, sondern das ist das weltweite Evangelium. Das ist der Schritt zur Befreiung. So wird der Herr dir zum Erlöser. Und dann natürlich, wenn du im Wandel mit deinen Mitmenschen auf Rechtschaffenheit achtest, nicht nur an dich denkst die ganze Zeit, sondern auch an die Interessen des anderen. Verkauf niemandem mehr etwas, das der überhaupt nicht braucht. Oder stürzt den anderen in Schulden, ja, laber den voll, nur weil du merkst, oh, der will was unbedingt, was du gerade verkaufen tust. Ein viel größeres Auto vielleicht, als er sich eigentlich leisten kann. Oder ein Haus, ja, das eigentlich viel zu groß ist für die beiden, ja, 250, 300, 500 Quadratmeter für zwei alte Husserl. Nur weil du eine dicke Provision einstreichst. Denk auch an die anderen, an deren Wohl. Der Herr wird dich dafür segnen. Und zehntens, letzter Punkt, such Gott in Gebet und Bibellesen und in Gemeinschaft und bitt Gott einfach in aller Demut, dir seinen Willen für dich kundzutun. Okay? Jeden Tag, Herr, hilf mir beim Bewältigen meiner Aufgaben. Ganz einfach, ganz simpel. Schau, das ist die siegreiche Gesinnung des Geistes. Ich weiß nicht, ob wir nächste Woche nochmal auf dieses Thema zu sprechen kommen. Es war ja relativ viel heute Morgen. Und zum Glück sind ja CDs erfunden. Du kannst es nochmal anhören, wenn du möchtest. Aber der Herr hat Befreiung für dich vorgesehen. Das will er machen mit dir. Er will dich freisetzen. Lass uns mal alle die Augen zumachen. Halleluja. Vater, wir stehen heute Morgen vor dir. Und Herr, du kennst die Situation jedes Einzelnen. Und Vater, für diejenigen unter uns, die gebunden sind, bekennen wir heute Morgen, Willenskraft allein funktioniert nicht. Herr, wir bekennen, dass wir deine Hilfe brauchen. Sag mal mit mir, Vater Gott, ich brauche deine Hilfe. Und Herr, jetzt bitten wir dich, dass du in jeden Lebensbereich eindringst, Herr, und ihn übernimmst. Wir übergeben dir das Steuerruder, das Steuerrad, das Lenkrad unseres Lebens. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns durch deinen Geist die Kraft gibst und die Versuchung zerbrichst, Vater, und die Gebundenheit sprengst. Vater, wir empfangen Freiheit aus deiner Hand heute Morgen. In Jesu Namen. Amen.